Stell dir mal einen klassischen Gerichtssaal vor. Also so richtig mit einem Richter in einer schwarzen Robe, der sitzt da erhöht, schlägt mit seinem Holzhammer auf den Tisch und verkündet ein bindendes, knallhartes Urteil. Ein Gesetz, das ab sofort gilt.
Ja, absolut. Es ist halt unser ganz typisches westliches Rechtsverständnis, oder? Ein rein autoritärer Akt, der quasi diktiert, wie die Realität ab diesem Moment zu funktionieren hat.
Genau. Und genau dieses Bild, dieses Gerichtssaalbild, das nehmen wir fast automatisch mit, wenn wir die allerersten Kapitel der Menschheitsgeschichte lesen. Speziell natürlich die Momente direkt nach dem sogenannten Sündenfall im Garten Eden.
Mhm.
Aber wenn man sich die theologische Analyse von Dr. Kenneth Matthews ansieht, und das ist das Ziel unserer heutigen Analyse, wir durchleuchten seine vierte Sitzung über das Buch Genesis, Kapitel 2 und 3, dann kollabiert dieses Gerichtssaalbild völlig.
Ja, komplett, weil der Hammer eben gar nicht so fällt, wie wir das jahrhundertelang dachten.
Richtig. Es ist also laut seiner Analyse vielmehr so, als würde jemand die Trümmer nach einem schweren Unfall begutachten. Jemand, der ganz präzise analysiert, was da gerade im Fundament der Welt eigentlich zerbrochen ist.
Und genau diese kleine Nuance verändert wirklich alles. Wenn man die Texte nämlich durch diese historische und linguistische Brille liest, wie Dr. Matthews es tut, dann löst sich ein gigantisches Missverständnis auf. Ein Missverständnis, das wirklich Generationen von Lesern geprägt hat.
Also, dann lass uns direkt da eintauchen. Wir schauen uns heute an, was in dieser Erzählung eigentlich nach dem Garten Eden passierte. Und für dich, der uns gerade zuhört, vergiss mal diese oberflächliche Sonntagsschulversion.
Ja, dieses Klischee vom bösen Apfel und dem strafenden Blitzschlag.
Genau das. Das lassen wir heute komplett hinter uns. Wir schauen stattdessen auf antike hebräische Wortspiele, auf Metaphern von lauernden Raubtieren und sogar auf Hinweise zur wahren Natur Gottes, die da schon im allerersten Buch der Bibel versteckt sind.
Ein ziemlich tiefgreifender Blick also.
Absolut. Und Dr. Matthews startet direkt mit einer extrem provokanten These. Die sogenannten Urteile Gottes nach dem Sündenfall, also diese Aussagen, waren überhaupt keine Befehle.
Richtig. Er analysiert da die Verse 14 bis 19 in Genesis 3. Und er geht da sprachlich und theologisch sehr präzise vor. Historisch wurden diese Worte, also die Worte an die Schlange, an die Frau und an den Mann, ja oft als göttliche Gesetze oder sogar als so ein aktiver Fluch Gottes missverstanden.
Mhm.
Matthews argumentiert aber, dass diese Orakel in Wirklichkeit rein deskriptiv sind, also beschreibend und eben nicht präskriptiv, nicht als Gesetz vorgeschrieben.
Aber warte, da muss ich direkt mal einhaken. Wenn Gott also der Schöpfer des Universums, die ultimative Autorität. Wenn der etwas ausspricht, wird das dann nicht irgendwie automatisch zum Gesetz?
Das ist ein guter Punkt.
Wie kann denn eine Aussage von Gott lediglich eine Beschreibung sein, ohne dass es gleichzeitig ein Befehl ist?
Das ist wirklich eine exzellente Frage, denn genau hier liegt dieser theologische Knackpunkt. Matthews erklärt, dass Gott in diesem Moment eben keine neue, fehlerhafte Weltordnung als Idealzustand anordnet. Er fungiert da eher ja wie ein Arzt, der eine unheilbare Diagnose stellt.
Ah, okay.
Eine Diagnose.
Genau. Gott beschreibt die natürlichen, die absolut unvermeidlichen Konsequenzen von dieser menschlichen Rebellion. Er sagt im Grunde, weil ihr euch von der Quelle des Lebens getrennt habt, wird eure Realität ab jetzt genauso aussehen. Es ist also eher eine tragische Vorhersage über eine gefallene Welt, keine Blaupause dafür, wie Gott sich die Welt eigentlich wünscht.
Exakt, und das verändert die Lesart radikal. Nehmen wir mal das Orakel an die Schlange. Der Text beschreibt da einen ständigen, zermürbenden Kampf zwischen den Nachkommen der Schlange und den Nachkommen der Frau.
Ja, und das klingt für mich jetzt auch weniger nach einem Fluch über Reptilien, sag ich mal, sondern vielmehr nach der Beschreibung von einem historischen, spirituellen Konflikt.
So liest Matthews es auch. Es ist dieser fortwährende Konflikt zwischen denen, die sich gegen Gott stellen, und den Gerechten. Aber, und das ist wichtig, das Orakel ist nicht nur düster. Es enthält eine deskriptive Vorhersage, die gleichzeitig ein Versprechen ist.
Welches Versprechen?
Dass einer aus den Nachkommen der Frau der Schlange letztendlich den Kopf zertreten wird. Also die Menschheit wird in diesem Kampf am Ende siegen, auch wenn es Schmerzen kostet.
Okay, wow. Wenn diese Aussagen also wirklich Vorhersagen über eine kaputte Welt sind und eben keine göttlichen Befehle, wie wirkt sich das dann auf das Orakel an die Frau aus? Weil das ist ja historisch ein extrem aufgeladener Text.
Ja, ohne Zweifel.
Der wurde ja oft direkt zur Rechtfertigung von Unterdrückung herangezogen. Wie argumentiert Dr. Matthews hier, wenn er rein bei der Textanalyse bleibt? Und wir wollen das hier ja wirklich ganz neutral und objektiv betrachten.
Er geht hier tatsächlich sehr nüchtern und extrem textbasiert vor. Matthews stellt fest, dass der Text einfach einen zukünftigen, fehlerhaften Kampf der Geschlechter beschreibt. Die ursprüngliche Symmetrie, also diese Harmonie der Schöpfung, die ist gebrochen.
Verstehe.
Und Matthews betont ganz ausdrücklich, dass diese Passage, gerade weil sie deskriptiv ist, in gar keiner Weise eine zivilgesellschaftliche Unterdrückung der Frau rechtfertigt. Weder in der Politik noch in der Wirtschaft oder sonst wo.
Also argumentiert er im Grunde, dass all diejenigen, die diesen Text über Jahrhunderte genutzt haben, um irgendwelche patriarchalischen Herrschaftsstrukturen als gottgegebenes Gesetz zu etablieren, den ursprünglichen hebräischen Text schlichtweg falsch anwenden.
Laut seiner detaillierten Analyse. Ganz klar. Der Text beschreibt einfach einen massiven Ordnungsverlust innerhalb der menschlichen Beziehungen. Primär in der Familie. Matthews weist auch darauf hin, dass es in der gesamten Bibel keinen einzigen Befehl an den Mann gibt, über die Frau zu herrschen.
Das ist krass, wenn man bedenkt, wie das oft ausgelegt wurde.
Ja. Um diesen Punkt zu untermauern, zieht er auch die Briefe des Apostels Paulus heran, speziell Epheser 5.
Was steht da?
Dort lautet die eigentliche theologische Anweisung für die Ehe eben gerade nicht Herrschaft, sondern dass Männer ihren Frauen mit aufopferungsvoller Liebe begegnen sollen. Das Orakel in Genesis beschreibt also lediglich die tragische Realität einer Welt, in der diese Liebe leider durch ein Dominanzstreben ersetzt wird.
Und um dieses Dominanzstreben besser zu verstehen, nutzt Matthews in seiner Analyse eine Analogie, die mich wirklich absolut fasziniert hat. Er analysiert da nämlich das Wort Verlangen, das im Orakel an die Frau vorkommt.
Ja, ein sehr oft missverstandenes Wort.
Total. Man liest das ja oft so romantisch nach dem Motto, sie wird sich nach ihm sehnen. Aber Matthew schlägt hier den Bogen zu Genesis 4, also zur Geschichte von Kain und Abel. Dort spricht Gott zu Kain und nutzt eine ganz ähnliche sprachliche Konstruktion. Gott sagt da, die Sünde lauert vor deiner Tür.
Eine extrem treffende Beobachtung von ihm. In Genesis 4 wird die Sünde nämlich metaphorisch wie ein wildes, lauerndes Tier beschrieben.
Genau. Und für dich als Hörer, stell dir das einfach mal so vor. Du sitzt in deinem Haus, fühlst dich sicher. Und draußen vor der Tür liegt ein abgerichtetes, extrem aggressives Raubtier. Und es wartet nur auf den kleinsten Fehler, auf ein falsches Geräusch von dir, um sofort aufzuspringen und dich zu verschlingen.
Es will dich komplett dominieren.
Exakt. Es will die totale Kontrolle. Und wenn man dieses drastische Bild des Verlangens nun zurück auf Genesis 3 überträgt, dann geht es da absolut nicht um Zuneigung oder Romantik. Es geht um den dranghaften, toxischen Wunsch, den anderen zu kontrollieren, anzugreifen.
Das ist die präzise theologische Bedeutung in genau diesem Kontext. An die Stelle von liebevoller Partnerschaft und gegenseitiger Ergänzung tritt auf einmal ein ständiger Kampf um Macht. Das ist leider die Diagnose für die Menschheit außerhalb des Gartens.
Okay, das bringt uns dann zum Urteil über den Mann. Die Diagnose lautet da ja, schmerzhafte Arbeit, ein harter Kampf mit dem Ackerboden. Aber hier verbirgt sich ein Detail im Text, das, wie ich finde, fundamentale Auswirkungen hat. Wenn man wirklich ganz genau liest, verflucht Gott die Schlange. Und er verflucht den Boden.
Richtig.
Aber er verflucht eben nicht den Mann und auch nicht die Frau.
Dieser Kontrast, den du da ansprichst, ist einer der allerwichtigsten Schlüssel zum Verständnis der gesamten Genesis. Es fällt ja besonders auf, wenn wir wieder auf Kain in Kapitel 4 schauen.
Was passiert bei Kain?
Kain ermordet seinen Bruder Abel und wird dafür von Gott direkt und ganz persönlich verflucht. Er wird komplett aus der menschlichen Gemeinschaft ausgestoßen. Bei Adam und Eva hingegen fehlt dieser direkte, persönliche Fluch im Text völlig.
Aber warum ist das so entscheidend? Ich meine, sie fliegen immerhin aus dem Paradies. Das muss sich für die beiden in dem Moment doch hundertprozentig wie ein Fluch angefühlt haben, oder?
Subjektiv, ja, ganz sicher. Aber objektiv und rein theologisch betrachtet hält Gott hier ganz bewusst eine Tür offen. Indem er den Menschen nicht verflucht, signalisiert der Text, die Menschheit bleibt erlösbar.
Ah, wow.
Gottes ursprünglicher Plan, also eine menschliche Familie, die seine Liebe widerspiegelt, der ist eben nicht vernichtet. Der Plan wurde massiv sabotiert, ja? Die Umstände sind jetzt extrem feindselig, was ja durch diesen verfluchten Boden symbolisiert wird. Aber die Menschen selbst tragen nicht dieses Stigma eines unwiderruflichen göttlichen Fluches. Gott bewahrt ihr Potenzial für Erlösung.
Okay, das ändert den Blickwinkel enorm. Aber wenn der Mensch also nicht in seinem Kern verflucht ist, dann wirft das doch unweigerlich die Frage auf, was genau ist denn dann beim Rauswurf eigentlich kaputt gegangen? Ein weit verbreitetes Verständnis von dieser Erbsünde vermittelt ja oft das Gefühl, der Mensch sei danach komplett wertlos, völlig verdorben und habe quasi jede Verbindung zum Göttlichen verloren.
Ja, das ist eine gängige Auffassung. Dr. Matthews widmet sich dieser Frage aber sehr ausführlich, weil es extrem wichtig ist, den entstandenen Schaden ganz exakt zu benennen. Die unmittelbarste Folge der Sünde ist die Trennung. Die Schuld manifestiert sich in völliger Isolation. Wir sehen das sofort im Text. Adam und Eva verstecken sich vor Gott.
Und das ist ohnehin eine der ironischsten Szenen in der ganzen Literatur, finde ich. Hast du mal darüber nachgedacht, wo die beiden sich verstecken?
Zwischen den Bäumen.
Richtig. Sie verbergen sich ausgerechnet zwischen den Bäumen des Gartens. Gott hatte ihnen diese Bäume ja eigentlich als Nahrungsquelle, als Segen und als Lebensgrundlage gegeben. Und genau in dem Moment, wo die Beziehung bricht, nutzen sie exakt diese Werkzeuge des Segens als Schutzschild gegen ihren eigenen Schöpfer.
Illustriert diesen Beziehungsbruch einfach perfekt. Die guten Gaben der Schöpfung werden komplett entfremdet und als Barriere genutzt. Doch Matthews stellt dann eine ganz entscheidende theologische Frage. Hat dieser Beziehungsbruch das Bild Gottes, also die Gottebenbildlichkeit des Menschen, zerstört?
Und?
Die Antwort des Textes ist ein unfassbar klares Nein.
Wie belegt er das aus den Quellen? Weil wenn die Trennung so absolut ist, müsste dieses Bild Gottes dann nicht wenigstens stark beschädigt sein?
Matthews greift da auf spätere Passagen in der Bibel zurück, um zu zeigen, dass die Gottebenbildlichkeit wirklich intakt bleibt. Zum Beispiel nach der Sintflut in Genesis 9 wird das Vergießen von menschlichem Blut extrem streng verboten.
Mhm.
Und die Begründung im Text ist eben nicht soziologischer Natur, sondern zutiefst theologisch. Der Mensch ist im Bilde Gottes gemacht. Einen Menschen zu töten ist ein direkter Angriff auf ein Abbild Gottes. Auch im Neuen Testament, in Jakobus 3, wird argumentiert, dass wir andere Menschen nicht verfluchen dürfen. Und zwar genau aus diesem Grund, weil sie nach Gottes Bild geschaffen sind. Der grundlegende Wert des Menschen bleibt also absolut unantastbar.
Okay, aber was genau bedeutet diese Ebenbildlichkeit dann im antiken Kontext? Wir werfen heute ja ziemlich schnell mit Begriffen wie Menschenwürde um uns. Aber wie hat ein Leser damals in der Antike das eigentlich verstanden?
Für den antiken Leser war das eine absolute revolutionäre Botschaft. Dr. Matthews nennt es die Demokratisierung von Ehre und Ruhm.
Demokratisierung, wie meint er das?
Naja, in den umliegenden Kulturen des Nahen Ostens, damals etwa in Ägypten oder Babylon, da galt ausschließlich der König oder der Pharao als das Bild Gottes. Die breite Masse der Menschen, die war bestenfalls dazu da, den Göttern zu dienen oder niedere Arbeiten zu verrichten.
Ah, also quasi nur Arbeitskräfte für die Götter.
Ganz genau. Genesis hingegen deklariert plötzlich, jeder einzelne Mensch, völlig unabhängig von Geschlecht, Alter, Ethnie oder körperlichen Einschränkungen, trägt diesen königlichen Status. Es ist eine radikale Gleichstellung der menschlichen Natur. Sie spricht jedem Individuum das Personsein und einen unendlichen göttlichen Wert zu.
Okay, fassen wir das mal zusammen. Das Bild Gottes bleibt also erhalten, die Menschenwürde ist unangetastet. Aber irgendetwas muss ja verloren gegangen sein, sonst stünden sie jetzt nicht weinend außerhalb des Gartens.
Das ist wahr. Was verloren ging, war aber nicht ihr Wert, sondern ihre ursprüngliche Berufung. Also die Herrschaft, der Ruhm und die Ehre, die ihnen anfangs anvertraut wurden. Matthews zieht hier Psalm 8 heran, um das Ausmaß dieses Verlustes zu verdeutlichen.
Was steht im Psalm 8?
Der Psalmist staunt dort darüber, dass Gott den Menschen nur ein wenig niedriger als die Engel gemacht hat und dass er ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt hat. Sie waren als herrschende Stellvertreter über die gesamte Schöpfung, über Tiere, Vögel, Fische eingesetzt. Diese souveräne, ja königliche Rolle, die Ausübung dieses Mandats, die ist zerbrochen. Die Krone ist, metaphorisch gesprochen, in den Staub gefallen.
Sie haben also Ihr Mandat verloren, die Welt in dieser Harmonie zu regieren. Das lässt das Ende von Kapitel 3 natürlich enorm düster wirken. Sie stehen da draußen, der Zugang zum Garten ist versperrt, die Beziehungen sind auf einmal von fiesen Machtkämpfen geprägt und die Krone ist weg.
Ja, ein absoluter Tiefpunkt.
Wenn die Geschichte hier enden würde, wäre das eine absolute Tragödie. Aber Matthews weist ja darauf hin, dass Gott schon in diesem dunklen Moment kleine Rettungsanker auswirft. Dinge, die schon weit in die Zukunft deuten.
Das stimmt. Der Text balanciert hier Gericht und Gnade extrem dicht nebeneinander. Und das erste Anzeichen von Hoffnung kommt interessanterweise von Adam selbst. Mitten in diesem totalen Chaos nennt er seine Frau Eva. Und das bedeutet im Hebräischen Mutter aller Lebendigen.
Aber warum ist das so signifikant? Ich meine, er hätte sie in dem Moment nach dem Rauswurf ja auch einfach Gefährtin im Exil nennen können. Oder warum wählt er genau diesen spezifischen Namen?
Weil es ein unglaublicher Akt des Glaubens ist. Gott hat ja gerade gesagt, dass der Tod in die Welt gekommen ist. Doch Adam proklamiert durch diese Namensgebung, dass das Leben trotzdem weitergehen wird. Er vertraut voll und ganz darauf, dass Gottes Zusage wahr ist, nämlich, dass dieser Nachkomme der Frau irgendwann die Schlange besiegen wird.
Es ist also quasi ein Ausdruck von Reue und der festen Hoffnung auf eine Zukunft.
Richtig. Und unmittelbar darauf reagiert Gott auch. Und zwar mit einer Geste, die unglaublich weitreichende theologische Konsequenzen hat. Er bekleidet Adam und Eva mit Kleidung aus Tierfellen.
Lass uns da mal kurz den Advocatus Diaboli spielen. Könnte man da nicht rein pragmatisch rangehen und sagen, naja, außerhalb des Gartens ist es halt kalt, das Klima wird rauer, so ein paar Feigenblätter halten einfach nicht warm, also gibt Gott ihnen altrobustere Kleidung.
Man könnte das versuchen, ja. Aber eine rein pragmatische Lesart übersieht komplett den kulturellen und historischen Kontext der ersten Leser. Wir dürfen nicht vergessen, wer hat das gelesen? Das Buch Genesis wurde dem Volk Israel in der Wüste übergeben. Einem Volk, das gerade erst das hochkomplexe Opfersystem am Berg Sinai empfangen hatte.
Ah, okay.
Für diese antiken Leser zur Zeit des Mose war sofort klar, wenn Gott da Tierfelle besorgt, dann musste Blut fließen. Ein Tier musste sterben.
Es ist also implizit das allererste Opfer in der Bibel.
Ganz genau. Es ist der allererste Akt eines stellvertretenden Opfers. Ein unschuldiges Leben wird beendet, um die Scham und die Nacktheit der Schuldigen zu bedecken. Der erste Akt der Sühne. Es etabliert dieses tiefe theologische Prinzip, dass Sünde zwar Konsequenzen bis in den Tod hat, aber dass Gott selbst gnädig das Mittel zur Sühne bereitstellt.
Wenn du das so erzählst, weißt du, das fühlt sich an wie das Setup bei der Entwicklung von einem richtig großen Film oder einem meisterhaft geschriebenen Roman.
Wie meinst du das?
Na, diese Tierhäute in Genesis, die sind wie ein massives Foreshadowing. Es ist wie ein früher Teaser-Trailer für das, was Gott Jahrtausende später mit Jesus vorhat. Das Muster, das hier etabliert wird, bleibt ja immer gleich. Die Menschen machen einen Fehler, sie scheitern, die Strafe folgt, aber Gottes aktive Eingreifen, seine Gnade, hat am Ende das letzte Wort. Er greift mit einem Stellvertreter ein. Zieht Matthews diesen Bogen auch? Wie löst er diesen Spannungsbogen auf?
Oh ja, er verknüpft das meisterhaft. Er geht dafür direkt ins Neue Testament, zum Hebräerbrief, Kapitel 2. Der Autor des Hebräerbriefs greift dort nämlich exakt den Text aus Psalm 8 wieder auf, über den wir vorhin gesprochen haben.
Den Psalm über den Menschen mit der verlorenen Krone.
Naudin, dem Psalm über den Menschen, der mit Ruhm und Ehre gekrönt war, aber kläglich versagt hat. Hebräer 2 erklärt dann, dass Jesus quasi der zweite Adam in die Welt kommt, weil der erste Adam versagt hat. Jesus wird völlig menschlich, er erniedrigt sich selbst und wird ein wenig niedriger als die Engel. Er durchlebt dieses ganze Leiden und den Tod, und zwar mit einem ganz bestimmten Ziel.
Um genau diesen verlorenen Ruhm zurückzuholen.
Exakt. Um diesen verlorenen Ruhm und diese Ehre für die gesamte Menschheit zurückzugewinnen. Er tut das, was Adam nicht geschafft hat.
Er hebt also die Krone, die damals im Garten Eden in den Staub gefallen ist, wieder auf.
Und der Clou ist, er behält sie nicht für sich. Das Faszinierende ist, Jesu Gebet in Johannes 17. Kurz vor seiner Verhaftung bittet er den Vater nämlich darum, dass diese Ehre und Freude, die ihm gehört, wieder mit seinen Nachfolgern geteilt werden darf.
Mhm.
Der verlorene Zustand wird also nicht nur einfach auf Null zurückgesetzt, die Menschheit wird durch Jesus auf eine Ebene gehoben, die noch weit über das hinausgeht, was ursprünglich im Garten Eden existierte.
Das ist ein theologisches Konzept, das man echt erstmal verarbeiten muss. Ein Gott, der unmittelbar im Moment der menschlichen Rebellion noch im Garten bereits die Details für so ein stellvertretendes Opfer und die Rückeroberung der menschlichen Ehre festlegt.
Es ist ein unglaublich detaillierter, gnädiger Rettungsplan.
Ja. Und das zwingt uns laut dem Experten ja fast dazu, eine noch viel größere Frage zu stellen. Wer genau ist dieser Gott eigentlich in seinem tiefsten Wesen? Und ich war beim Lesen echt verblüfft. Genesis liefert uns hier linguistische Rätsel, die man beim schnellen Drüberlesen oft komplett übersieht.
Das ist vielleicht wirklich der intellektuell spannendste Teil der ganzen Analyse. Wir betreten hier nämlich das Feld der göttlichen Identität. In Genesis 3, Vers 22, direkt beim Rauswurf aus dem Garten, da spricht Gott plötzlich und sagt, der Mensch ist geworden wie einer von uns.
Einer von uns. Im Plural. Aber ganz naiv gefragt, könnte das nicht einfach so ein Pluralis Majestäti sein? So wie ein König im Mittelalter, der auf dem Thron sitzt und sagt, wir, der König von England, beschließen.
Viele Gelehrte haben das natürlich überlegt, aber der hebräische Kontext und die theologische Gesamtschau sprechen massiv dagegen. Es ist ja auch nicht das einzige Mal.
Stimmt.
Schon bei der Erschaffung des Menschen in Genesis 1 heißt es, lasst uns Menschen machen, also Plural. Und direkt im nächsten Vers, als die Handlung dann ausgeführt wird, steht es wieder im Singular und Gott schuf ihn in seinem Bild. Dr. Matthews argumentiert, dass wir hier ganz früher subtile Hinweise auf eine Pluralität innerhalb der Einheit Gottes sehen. Also ein Gott, aber mehrere Personen. Die Dreifaltigkeit schimmert da schon durch. Da ist auch der Geist Gottes, der über dem Wasser schwebt, in Genesis 1,2.
Und das geht ja sogar noch weiter. Dr. Matthews erwähnt auch diese faszinierende Szene in Genesis 18 mit Abraham. Die ist fast schon mystisch. Abraham sitzt da vor seinem Zelt in der Mittagshitze und plötzlich tauchen drei Besucher auf, scheinbar ganz normale Männer.
Ja, eine unglaublich dichte, narrative Szene. Abraham bewirtet diese drei Besucher, aber der Text wechselt dann ständig die Perspektive. Einer dieser Besucher spricht auf einmal mit absoluter göttlicher Autorität und wird vom Text explizit als der Herr, also Jahwe, identifiziert.
Mhm. Und die anderen beiden?
Die anderen beiden Begleiter gehen später weiter nach Sodom und werden in Kapitel 19 dann eindeutig als Engel identifiziert. Wir haben ja also eine physische Erscheinung Gottes auf der Erde, begleitet von himmlischen Wesen, was eine Komplexität im Wesen Gottes andeutet, die sich eben später im Neuen Testament voll entfaltet.
Wobei, wie passt Jesus in diese alttestamentliche Schöpfungserzählung? Sein Name taucht in der Genesis ja nirgendwo auf.
Sein irdischer Name nicht, das stimmt. Aber seine kosmische Rolle ist absolut zentral. Das Neue Testament schlägt hier die Brücke für uns. Das Johannesevangelium beginnt mit den Worten, im Anfang war das Wort, was ja ein direkter Bezug auf Genesis 1 ist.
Jesus als das Wort.
Genau. Jesus wird als das ewige Wort Gottes identifiziert, durch das alles erschaffen wurde. Der Kolosserbrief nennt ihn auch den Erstgeborenen der ganzen Schöpfung.
Erstgeborener klingt aber so, als wäre er auch erschaffen worden, oder?
In der antiken Rechtssprache bedeutet das eben nicht den zeitlich zuerst Geborenen, sondern es ist ein Titel. Es bedeutet den Rechtserben, denjenigen, der die höchste maßgebliche Position innehat. Jesus war als zweite Person der Dreieinigkeit maßgeblich an der Schöpfung beteiligt. Er war das ausführende Schöpferwort.
Weißt du, lass uns das alles mal zu dem Punkt zusammenführen, der für mich so ein bisschen der intellektuelle Höhepunkt von Matthews Argumentation ist. Warum ist es eigentlich logisch und philosophisch so extrem wichtig, dass Gott in sich selbst plural ist? Also, dass er Vater, Sohn und Geist ist. Wenn wir uns antike nahöstliche Religionen ansehen oder auch monotheistische Systeme, in denen Gott nur eine einzige völlig isolierte Person ist, in diesen Konzepten ist Gott ja vor der Schöpfung komplett allein.
Und genau das ist der theologische Clou. Das ist das große Dilemma eines strikt einpersonalen Gottes. Wenn Gott vor dem Beginn der Zeit absolut allein ist, dann ist Liebe für ihn rein logisch unmöglich.
Weil niemand da ist.
Exakt. Man kann nicht lieben, wenn es kein Gegenüber gibt. Ein solcher Gott muss erst etwas erschaffen, das Universum, die Welt oder die Menschen, um überhaupt jemanden oder etwas lieben zu können. In den antiken Mythen erschaffen die Götter die Menschen oft aus reiner Notwendigkeit, weil sie Sklaven brauchen.
Das ist ein echt faszinierendes Gedankenexperiment. Für dich, der zuhört, denk da mal drüber nach. Wenn ein Wesen im ewigen Nichts völlig isoliert ist, dann braucht es zwingend irgendwie ein Haustier oder eine Schöpfung, um einfach nicht einsam zu sein. Die Schöpfung wäre in dem Fall eine reine Notwendigkeit. Ein Mittel zum Zweck. Aber Dr. Matthews verweist dann ja auf den ersten Johannesbrief, Kapitel 4, in dem schlicht und ergreifend steht, Gott ist Liebe.
Richtig. Im christlichen Gottesbild existiert diese Liebe bereits vor der Erschaffung der Welt, innerhalb Gottes selbst. Der Vater als der Liebende, der Sohn als der Geliebte und sie sind verbunden in perfekter Harmonie durch den Geist.
Das ist der Wahnsinn. In diesem Gottesbild ist Gott in sich selbst schon eine ewige Gemeinschaft der Liebe. Er hat keinen Mangel. Er war nie einsam. Die Liebe war schon immer aktiv.
Das ist der fundamentale Unterschied.
Das bedeutet, die Erschaffung der Welt und der Menschheit war eben kein »Ich brauche euch«. Es war eher wie bei einem Künstler, der aus purer, überfließender Freude ein Meisterwerk erschafft. Die Welt ist aus reiner Freude und Liebe entstanden.
Das ist eine wunderbare Analogie für das biblische Schöpfungsverständnis. Und wenn wir diese Art von überfließender Liebe begreifen, eine Liebe, die erschafft, um Freude zu teilen, dann verstehen wir auch, warum Gott den Menschen niemals einfach so aufgeben konnte.
Mhm. Seine Beziehung zur Menschheit basiert nicht auf Nützlichkeit, sondern auf seiner eigenen inhärenten Liebe. Das ist genau diese treibende Kraft hinter dem gnädigen Rettungsplan, hinter dem Tierfell in Genesis 3 und letztendlich der Grund für alles Weitere.
Wow, also wir sind heute wirklich tief in diese Texte eingetaucht. Wenn wir unsere Reise durch Dr. Matthews Analyse nochmal betrachten, dann fasst das doch eines ganz elegant zusammen. Genesis 2 bis 4 ist absolut kein simpler, strafender Bericht über Bestrafung.
Nein, überhaupt nicht. Es ist die realistische Beschreibung eines tragischen Verlusts von Ehre und Bestimmung. Aber ein Verlust, der eben sofort von Gottes großem Rettungsplan aufgefangen wird. Angetrieben von einer Liebe, die schon vor dem Universum da war. Genau das ist der Punkt. Und mit dieser Perspektive wollen wir dich, der uns heute zugehört hat, zurück in deinen Alltag schicken. Wir haben da noch einen letzten provokanten Gedankenanstoß für dich zum selbstständigen Weiterdenken. Wenn der wahre Ursprung der gesamten Schöpfung eben keine hierarchische Machtdemonstration ist, sondern eine überfließende, gemeinschaftliche Liebe, wie verändert das heute die Art und Weise, wie du selbst Dinge erschaffst?
Eine sehr gute Frage.
Sei es in deinem Beruf, in deiner Kunst oder ganz einfach in der Art, wie du eine Familie und Gemeinschaft aufbaust. Tust du es aus einem Mangel heraus oder aus einer überfließenden Freude, die du teilen willst? Denk mal darüber nach, während du dich wieder in den Alltag stürzt. Wir hoffen, dieser tiefe Blick in die Texte hat dir genauso viel Freude gemacht wie uns. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.